Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's.
Hallo Achim, Achim Hennecke, Co-Founder von Naviki. Grüß dich.
Hallo David.
Erzähl doch mal ganz schnell am Anfang, was macht ihr denn mit Naviki?
Naviki ist eine Fahrrad-App. Wir sagen gerne die Fahrrad-App und wir machen Navigation, wir machen Routenplanung und wir bieten eine schöne Dokumentation deiner Fahrradaktivitäten.
So, jetzt hast du eigentlich schon mit der Kernfrage zu Beginn mir jetzt eine Brücke gebaut. Ihr seid die Fahrrad-App. Vielleicht, um gleich mal den Elefanten im Raum hier zu klären, welche Fahrrad-Apps oder sonstige Navigationsinstrumente gibt es denn? Was sich ja aufdrängt, wie wir alle wissen, ist Google Maps. Also was macht ihr jetzt anders zu gängigen Navigations-Apps?
Na, da sprichst du ja direkt, gehst du ja tatsächlich so direkt ins Volle, David.
Ja.
Was machen wir anders? Also wir sind wirklich aufs Fahrrad spezialisiert und das seit mittlerweile deutlich mehr als 10 Jahren. Und wir haben wirklich die Fahrradbrille auf und machen nicht alles Mögliche, wie das vielleicht manche andere Apps versuchen, die auf verschiedene Verkehrsarten eingehen, sondern wir sagen, wir sind die Fahrradspezialisten und wir bieten dir alles, was du brauchst, um in Alltag und Freizeit dich wirklich optimal mit dem Fahrrad zu bewegen und das volle Potenzial auch zu entdecken, dass das Fahrrad hat und damit alles zu entdecken, was das Fahrrad sozusagen so für dich bieten kann. Also dafür bieten wir sozusagen die digitalen Tools und die digitale Unterstützung, die du brauchst. Und
ja,
wir sind die Fahrrad-App, weil du damit eben auch auskommst. Du brauchst dann quasi nichts anderes. Jetzt könnte ich noch 1000 Details erzählen, wie das sozusagen zu begründen ist.
Genau, ja. Nee. Du musst dich auch gar nicht rechtfertigen. Wir haben dich ja nicht ohne Grund hier, weil ihr seid ja die Fahrrad-App. aber trotzdem, um so ein bisschen auch von der allgemeinen Erfahrung, auch von unseren Zuhörern und Zuhörern auch auszugehen. Wenn man jetzt Google Maps zum Beispiel nutzt, spuckt er ja auch, ich glaube gestrichelt sogar, oder ich glaube, das sind die Fußgängerwege, aber er spuckt ja dann auch Fahrradstrecken aus.
Also, genau. Genau.
Gibt ihr dann bessere Strecken oder was ist so die andere Nutzungserfahrung?
Ja, also zweifellos, Google Maps spuckt immer was aus, wenn du da eine Fahrradroute haben willst. Aber dazu muss man wissen, dass Google Maps eigentlich so Straßenverkehr beziehungsweise Kraftfahrzeug fixiert ist. Die erheben ja ihre Daten hauptsächlich dadurch, dass sie diese bekannten Google-Autos durch die Welt schicken, die dann alles Mögliche kartieren. Und mit dem Stichwort Google-Autos ist eben schon einiges gesagt, weil die fahren auf Straßen und die fahren das ab, was man mit dem Auto abfahren kann.
Okay.
Und deshalb haben die ganz viel Wissen über die eigentlich interessanten Nadelöhre oder die eigentlich interessanten Schleichwege, die es fürs Fahrrad eben auch noch gibt. Dieses Wissen haben diese Player wie Google Maps und ihre Kartierungsgehilfen, das haben die einfach nicht. Und wir nutzen eine komplett andere Datengrundlage, die nämlich von Nutzerinnen und Nutzern generiert ist, namens OpenStreetMap. Und diese OpenStreetMap, das ist sozusagen ein Wikipedia der Geoinformation, wenn man so will. Das interpretieren wir wirklich so richtig und mit einer Menge Know-how durch die Fahrradbrille. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, dass wir so die gesamte Infrastruktur, die es gibt auf der Welt und nicht nur die Straßen, einbeziehen in unsere Routenplanung. Und deshalb können wir dir etwas viel Fahrradspezifischeres anbieten als beispielsweise Google Maps, weil Google Maps kennt in erster Linie das, was ich mit einem Auto befahren kann. Und wir kennen eben viel, viel mehr. Und deshalb kommen bei uns auch viel interessantere Sachen raus. Und man kann immer wieder staunen, ja, wie gesagt, was für Schleichwege, was für Nadelöhre Naviki so findet.
Ja, das ist dann jetzt auch echt richtig nachvollziehbar. Denn wie du schon sagst, wenn die Google Maps Autos durch die Straßen fahren, dann haben sie eben dann nicht die Fahrradstraßen, die es ja auch immer häufiger gibt, gerade in europäischen Großstädten dann eben nicht im Blick. Aber ich stelle mir das genauso vor im ländlichen Raum dann auch. Ne? Also dass dann auch irgendwelche, ich weiß nicht, Mountainbike-Strecken oder sonstige Fahrradwege, die in der Landschaft sind, die sind daher wahrscheinlich dann auch nicht entsprechend mit abgebildet.
Genau, da sprichst du ein weiteres Thema an, was bei uns ein wichtiger Punkt und ein Vorteil ist und wo wir was machen, was beispielsweise jetzt Google Maps überhaupt nicht macht. Wir sagen nämlich nicht nur Fahrrad gleich Fahrrad und hier bitteschön, David, hier hast du deine Fahrradstrecke, sondern wir geben dir auch die Möglichkeit auszuwählen. Also willst du Mountainbike, wie du eben gerade erwähnt hast, willst du eine Rennradstrecke, willst du eine ganz normale Altersstrecke, um schnell von A nach B zu kommen? Hast du vielleicht ein S-Pedelec, also so ein schnelles E-Bike, mit denen du 45 Sachen fahren kannst. Und dadurch bist du auch wieder ein bisschen was anderes als so ein normales Fahrrad, auch rechtlich gesehen in Deutschland. Ja, all diese Möglichkeiten bieten wir dir. In Kürze auch übrigens Gravel-Bikes, speziell fürs Gravel-Bike. Und ja, du hast also differenzierte Möglichkeiten, da zu wählen, wie du auch mit dem Fahrrad unterwegs sein willst.
Je nach Straßenbelag, also mit dem E-Bike werde ich wahrscheinlich jetzt nicht durch die Berge durchfahren und andersherum wahrscheinlich dann auch nicht. Also das, genau. Wie, wenn man jetzt mal den Vergleich zu ins andere Spektrum macht, es gibt ja, was viele ja auch kennen, Komoot als App. Ich glaube, die sind ja, wenn ich das nicht ganz falsch informiert bin, ja vor allem aus dem Wandern ja, glaube ich, heraus entstanden. Wie grenzt ihr euch denn dann von solchen Apps dann ab?
Ja, tun wir auch. Und da, denke ich, haben wir auch so unsere klare Position, die uns da zu etwas anderem und zu etwas Besonderem macht. Und zwar sagen wir nicht, dass wir so jede, sagen wir mal, Outdoor-Aktivität oder so abbilden wollen, sondern wir stehen für den Radverkehr, der das Fahrrad auch als alltägliches Verkehrsmittel total ernst nimmt und dir dafür die Augen öffnen möchte, dass du alles Mögliche mit dem Fahrrad machen kannst und du bist überhaupt nicht auf, sagen wir mal, so eine Outdoor-Romantik und Abenteuer Erzählung angewiesen, um was mit dem Fahrrad zu machen, sondern du kannst es einfach ständig für alles Mögliche nutzen. Natürlich nicht für jede beliebige Entfernung und so weiter, das ist klar, aber man kann eben viele Dinge mit dem Fahrrad erledigen. Und solche Outdoor-Apps, wie du es eben angesprochen hast, da gibt es ja einige, die sagen eben oder verpacken einem das dieses schöne Verkehrsmittelfahrrad aus unserer Sicht so ein bisschen zu sehr auf dieser Abenteuer, Schönwetter, tolle Landschaftsschiene. Und das ist ja auch okay. Und das kann man auch mit einer Wiki machen. Und es ist auch okay, das Fahrrad so darzustellen. Aber aus unserer Sicht ist es eben noch viel mehr. Und das hat auch sozusagen, wenn man so will, so ein bisschen so eine verkehrspolitische Schwingung, die da mit ins Spiel kommt. Und ja, da wollen wir eben, wie schon gesagt, die Augen dafür öffnen, dass man alles Mögliche mit dem Fahrrad machen kann.
Also mit anderen Worten, ihr seid eigentlich so die goldene Mitte zwischen auf der einen Seite Google Maps, die komplett, also sehr stark autokonzentriert sind. Die Apps wie Komoot etc., die sind auf schönen Waldwegen und Sightseeing aus. Und
genau.
Ihr seid wirklich die goldene Mitte im Sinne von, ihr deckt das komplette Spektrum ab, aber man kann letztendlich auf eurer Map genau dann auch differenzieren. Also welches Fahrrad habe ich, wie will ich diese Strecken eigentlich nutzen? Und da seid ihr, also aus dieser Ableitung heraus sagt ihr, ihr seid jetzt die Navigations-App für Fahrradnutzer.
Ja, oder die Fahrrad-App schlechthin. Also jetzt haben wir über Navigation gesprochen, aber wir machen noch ein paar andere Sachen.
Ja,
erzähl mal. Ich weiß nicht, ich komme möglicherweise noch drauf zu sprechen. Und dann eben fürs Fahrrad in besonders guter Qualität, weil ich das vielleicht noch zum Routing ergänzen darf. Das hören wir auch immer wieder. Erfreulicherweise auch aus unserer NutzerInnenschaft, dass die Routenplanung und Navigation wirklich richtig gut ist mit Naviki. Also, ich meine, dass ich das jetzt sage, ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, aber ich gebe das jetzt an dieser Stelle einfach mal wieder, weil das etwas ist, was wir auch ständig hören. Übrigens neulich auch erst Computerbild titelt Fahrradrouting besser als Google Maps mit Naviki. Ne? Mal so als kleinen Beweis dafür, dass nicht nur ich oder nicht nur wir das jetzt sagen.
Ja.
Okay.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ableitbar, wenn ihr sagt, ihr nutzt OpenStreet, ihr habt nutzerbasierte Daten mit drin. Kann denn die Community selbst auch in die App mit eingreifen? Also im Sinne von Tipps zu geben, weiß ich nicht, euch zu schreiben oder so etwas. Also gibt es da auch nochmal diese Möglichkeit?
Ja, also wir haben jetzt bewusst nicht so eine Community-Funktion in der App, dass wir sagen, also die App ist sozusagen so ein zweites Signal oder ein zweites WhatsApp oder so, wo die Leute dann miteinander auf diese Art und Weise kommunizieren. Das gibt es so nicht, außer in unseren Wettbewerben in der App, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber natürlich kann man uns Feedback geben. Wir haben verschiedene Feedback-Kanäle, insbesondere kommen die Sachen per E-Mail bei uns rein. Und wir beantworten alle Supportanfragen und wir nehmen die auch sehr ernst. Und das kann man auch sehen bei unserer Weiterentwicklung und so, dass wir natürlich schon bevorzugt Dinge aufgreifen, die von unseren Nutzerinnen und Nutzern uns reingereicht werden. Und dass wir dadurch die App auch permanent besser machen. Es findet ja permanente Weiterentwicklung auch statt, ist ja nie fertig.
Genau, die App jetzt vielleicht mal so ein bisschen auch nochmal, was die Abdeckung anbelangt. Also auf wo seid ihr geografisch denn jetzt vor allen Dingen fokussiert mit der App?
Ja, wir sind weltweit zu haben. Also Nawiki ist jetzt überhaupt nicht irgendwie regional begrenzt oder so. Mhm. Wir sind auch in 13 Sprachen zu haben. Mhm. Und wir haben durchaus, aufgrund unserer Entstehung eben, wir kommen aus Deutschland, haben wir ja sozusagen so ein bisschen so den natürlichen Schwerpunkt bei uns in Deutschland. Nicht, was unsere Qualität betrifft, aber was unsere Nutzerschaft betrifft. Deutschland und dann kommen die europäischen Länder und anschließend kommen dann auch andere Weltregionen, wie zum Beispiel Nordamerika, Australien sind wir auch vertreten mit einer ganz guten Nutzerschaft. Also ja, weltweit verfügbar.
Naja, und vor allen Dingen muss man wahrscheinlich beim Fahrrad ja auch sagen, das hängt ja sehr stark auch von der Fahrradnutzungskultur auch ab. Also jetzt Vereinigte Arabische Emirate ist wahrscheinlich jetzt weniger Fahrradnutzung als jetzt irgendwie Dänemark oder Amsterdam.
Ja, kommen wir auch so vor, ja. Das stimmt, ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Nutzern, die ihr habt. Also ihr scheint ja dann also alle möglichen Nutzer anzusprechen oder ist da so ein gewisser Schwerpunkt Richtung, weiß ich nicht, Pendler oder Sport oder weiß ich nicht, wie würdet ihr eure Nutzergruppen dort einsortieren?
Ist total breit gefächert. Also wir haben, ich fange mal mit so ein paar Extremen an, also wir haben so Leute, die machen so diese weiten Reisen mit dem Rad und fahren irgendwie vom Nordkap nach, was weiß ich, Süditalien oder so. Also solche, ich sag mal so Hardcore-Menschen haben wir dabei. Wir haben aber auch, ja, die, wie du schon sagst, also die täglichen Pendelleute oder die Leute, die dann vielleicht mal abends oder am Wochenende was Nettes mit dem Fahrrad unternehmen. Also durchaus auch diese Freizeitaktivitäten haben wir mit drin. Da haben wir auch ein spezielles Routing wiederum für die Freizeit. Aber wir sehen auch, dass wir ganz viele Alltagsaktivitäten mit abbilden, zumal wir dafür in der App auch bestimmte Anreize bieten, über die gute Routenplanung hinaus und die gute Navigation hinaus, das Fahrrad auch im Alltag zu nutzen.
Das hast du gerade ja auch schon kurz angesprochen, dass sie eben nicht nur Navigation machen. Vielleicht kannst du das doch mal so ein bisschen erläutern. Also was kann man sonst noch auf dieser App jetzt entdecken? Und wie bindet ihr möglicherweise dadurch dann auch dann die Fahrradnutzer?
Ja, gute Frage. Weil das natürlich auch immer eine Frage ist, die wir uns stellen. Also das ist uns jetzt auch nicht ganz fremd, dass wir die Menschen an die App binden möchten. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Wir bieten die Planung, wir bieten die Navigation und wir bieten die Dokumentation. Und wir haben jetzt noch ein paar andere Sachen angedockt, die dir das Ganze versüßen sollen und dich auch gerne so ein bisschen triggern sollen, um so eine gewisse Sucht aufs Fahrrad, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, ne? Oder Lust aufs Fahrrad zu manifestieren. Und zwar beim Punkt Dokumentation ist es so, dass wir dir, wenn du Nawiki häufiger nutzt, sofort immer zeigen, wie jetzt deine Nutzung innerhalb der letzten 4 Wochen oder innerhalb des letzten Jahres oder in deiner gesamten Nawiki-Lebenszeit so aussieht. Und zwar zeigen wir dir dazu so hübsche Statistiken aufbereitet, durch die du beispielsweise siehst, wie viel Kilometer bist du jetzt in den letzten 4 Wochen gefahren, wie viel PKW-Kosten hast du da auch eingespart. Kannst auch ein eigenes Auto hinterlegen in deinem Profil, sodass du verstehst oder dir dadurch nochmal die Vorteile des Radfahrens vor Augen führen kannst. Wie viel Kalorien hast du verbraucht und so weiter, ne?
Wie viel CO2 hast du
nicht ausgestoßen? Ganz genau. Das zeigen wir dir auch an. Das sind durchaus nochmal so kleine Bonbons, die vielleicht für den einen oder die andere nicht ganz unwichtig sind, weil es einfach auch Spaß macht. Ne? Das ist ja dann gar nicht mal so wahnsinnig rational oder so, dass ich jetzt diese...
Also ein bisschen Gamification ist da auch mit drin. Das heißt, du hast den Vergleich zu dir selber, aber es ist halt auch so, wie man das bei Lauf-Apps auch so kennt, dass man das Profil auch freischalten kann und ich mich da mit anderen vergleichen kann. Das hat auch so Rankings da gibt.
Das machen wir im Moment nicht. So Ranking-Geschichten machen wir an einer anderen Stelle. Kann ich vielleicht gleich auch noch was zu erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein Punkt, David, zu dieser Dokumentationssache, von der ich eben erzählt habe. Also Statistiken in Zahlen und Diagrammen sind da das eine. Und außerdem bieten wir eine Sache an, die ist sehr beliebt und hat auch nochmal so einen Lustfaktor, den sie auslösen kann, nämlich sogenannte Heatmaps. Du siehst also auf einer Karte, auf einen Blick, was du so in den letzten 4 Wochen, in dem letzten Jahr, in deiner gesamten Nawiki-Zeit gemacht hast. Alles auf einer Karte, deine Strecken, die du gefahren bist, besonders gehighlightet. Und das ist schon richtig cool. Und da hören wir auch immer wieder, dass Leute das anspornt, sozusagen diese dieses Netz, was sie selber befahren haben, immer dichter zu machen mit der Zeit. Und dadurch dann so eine, das kann großräumig sein, dass man meinetwegen irgendwo in ganz Europa mal gewesen sein will oder so. Es kann aber auch sehr feinmaschig sein, dass man so innerhalb einer Stadt alles mal befahren haben will. Das ist dann, wie gesagt, auch nicht rational und klingt vielleicht so ein bisschen spleenig, aber ist schon echt cool, glaube ich. Und macht vielleicht auch so ein bisschen offen dafür, dass man ja sich so neue Seiten dieser Welt dadurch angucken kann und will, die man noch nicht gesehen hat, auch wenn es vielleicht ganz nah ist.
Ja, nee, total. Und auch daran merkt man ja schon mal auch die Unterschiede ja dann auch zum Beispiel zu Google Maps, die vielleicht hier und dort einen okay Job bei der Navigation machen, aber alles, was jetzt wirklich eine sehr konkrete Planung und voll die Dokumentation ja anbelangt, das passiert da ja auch gar nicht. Also das kann man ja auch sogar nachvollziehen, so aus dem eigenen Nutzungsverhalten ja auch heraus. Also ich selber bin in Berlin und versuche natürlich auch das Fahrrad zu nutzen, was natürlich nicht immer gelingt. Aber je nachdem, auf welchem Verkehrsmittel man gerade, also mit welchem Verkehrsmittel man gerade unterwegs ist, nimmt man auch die Perspektive des jeweiligen Verkehrsmittels ein. Und dann, wenn man das mit dem Fahrrad eben macht, dann, klar, entstehen auf einmal solche Anreize zu sagen, nee, ich fahre jetzt doch noch mal mehr Strecken mit dem Fahrrad, weil es gewisse weiße Flecken gibt dann auf meiner Heatmap sozusagen. Also es ist schon total nachvollziehbar.
Genau. Oder gerade wenn du vielleicht viel mit dem, oder für Leute, die auch viel mit dem Auto unterwegs sind, die erleben die Welt natürlich auch speziell aus dieser Perspektive und haben manchmal gar keine Vorstellung davon, wie man es mit dem Fahrrad lösen kann, wie man mit dem Fahrrad fahren kann. Und da öffnen wir die Augen, weil wir zeigen dir, wie gesagt, die Schleichwege, die du aus der Autoperspektive gar nicht wahrnimmst. Und da können tolle Aha-Effekte entstehen.
Ja, wunderbar. Gamification, du hast ja gerade schon ein, zwei Mal diese Fahrradwettbewerbe angesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also sozusagen jenseits von dem, worüber wir bisher gesprochen haben, bieten wir auch Fahrradwettbewerbe in der Navigi-App an. Und das machen wir hauptsächlich so, dass wir das gerne mit Partnerinnen und Partnern machen. Also das können beispielsweise Unternehmen sein, das können aber auch mal Kommunen oder irgendwelche Verbände sein. Die können uns ansprechen und dann richten wir in der Navigi-App einen Wettbewerb nach den Wünschen des jeweiligen Partners oder der Partnerin ein. Und das Grundprinzip besteht darin, dass die Menschen, die da teilnehmen, ihre Fahrten mit dem Fahrrad aufzeichnen und wir das dann verarbeiten in verschiedene Rankings für alle Teilnehmenden, für Teams, für noch weitere Kategorien, die man anlegen kann in der App. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Unternehmen bist und hast verschiedene Standorte oder du hast verschiedene Abteilungen und die sollen gewissermaßen gegeneinander antreten in so einem Fahrradwettbewerb, dann können wir das ganz einfach abbilden und sagen oder die Leute dazu auffordern, dass sie sich bitte einer Abteilung oder einem Standort zuordnen und so. Und das ist gerade für Unternehmen, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Wir kriegen da auch immer viele Anfragen rein und sind gerade dabei, diese Ecke in der App auch nochmal so ein bisschen auszubauen, weil wir merken, das hat eine gewisse Popularität und da würden wir auch gerne noch mehr machen, weil es ein schöner Synergieeffekt ist. Also wir bieten einiges für den Radverkehr und wenn dann Unternehmen als Multiplikatoren mitziehen und sagen, wir wollen das unseren Beschäftigten anbieten, ist es ein toller Synergieeffekt und kann das Fahrrad, glaube ich, nochmal weiter nach vorne bringen. Und die Unternehmen haben auch sehr viel davon. Soll ich mal erzählen, was wir da so für Punkte sehen, die da aus Sicht eines Unternehmens Benefits sind, die sie haben durch solche Aktionen?
Ja, total. Also vor allen Dingen, genau, vielleicht kannst du auch nochmal mit einflechten, auch, also auf welcher Ebene diese Wettbewerbe denn stattfinden. Also ist das wie über ein paar Tage, ein paar Wochen, geht es um Strecken, geht es um Geschwindigkeiten? Also was sind so die KPIs für diesen Wettbewerb?
Ja, okay. Also es geht in der Regel um Kilometer, die Leute aufzeichnen, ne? Mhm. Und das ist, sagen wir mal so, die Größe, mit der da hauptsächlich gearbeitet wird. Die Rankings sind an Kilometern ausgerichtet. Wir sagen den Unternehmen dann aber gerne als Empfehlung, dass sie nicht ausschließlich jetzt die Menge an Kilometern belohnen sollen, weil es ist wahrscheinlich so ein bisschen vorgezeichnet, dass bestimmte Leute gibt, die, sagen wir mal, Fahrradfreaks sind oder sogar irgendwelche Rennradler oder so. Die gibt's ja in jedem Unternehmen dann vielleicht auch. Und die fahren dann allen anderen davon und es ist quasi klar, dass so Normalos, die jetzt nicht mit dem Rennrad unterwegs sind oder so, da keine Chance haben. Deshalb empfehlen wir immer, macht das macht das so ein bisschen mit Losglück oder so, oder sagt, dass Leute, die, was weiß ich, pro Woche 100 oder 200 Kilometer fahren, dass die irgendwie eine Belohnung bekommen sollen. Ja, das sind so die KPIs. Ne? KPI ist nicht Leistungsmaximierung oder so, sondern eher Spaß an der Sache. Und die Leute, die vielleicht bisher noch gar nicht so das Fahrrad fürs Pendeln oder den Alltagsverkehr entdeckt haben, die mitzunehmen und mal fürs Fahrrad zu interessieren und da Türen zu öffnen.
Genau, und die Anreize sind dann wahrscheinlich da so ein bisschen Community-Building innerhalb der Firma und natürlich das Gesundheitsverhalten der Mitarbeiter irgendwie zu stärken, da auch für Gamification dann auch.
Du sagst, ne, es,
und so.
Ja. Also das sind so die Punkte und mit diesem Interesse werden wir auch von den Unternehmen angesprochen. Also wie du schon sagst, betriebliches Gesundheitsmanagement, ne, ist ja so ein Stichwort, was man heutzutage kennt. Dann ist es tatsächlich sowas wie Teamkultur, du hast eben auch schon gesagt, du hast irgendeinen anderen Begriff verwendet. Dann sind es natürlich die Verkehrsverhältnisse vor Ort auch. Also das haben wir auch schon erlebt, dass uns Unternehmen, ironischerweise VW, die gehörten zu den ersten, die das mit uns zusammen gemacht haben, VW an ihrem Stammwerk in Wolfsburg, die haben gemerkt, dass da gerade um die Stoßzeiten, wenn die Schichtwechsel haben und so, dass da viel los ist ums Werk herum und einiges an Staus und so stattfindet und die Leute genervt auf der Arbeit ankommen. Und da haben die richtig ernsthaft versucht, ihren Pendelverkehr aufs Fahrrad zu bringen. VW in Wolfsburg, ne? Also wir haben auch gestaunt, aber die haben eines Tages bei uns angerufen und gefragt, können wir nicht mal sowas zusammen machen? Und das haben wir mehrfach für VW in Wolfsburg gemacht. Das ist nur einer von diversen namhaften Kunden, die wir da so haben.
Und die Rückmeldung von denen sind dann und den bekommt ihr da so ein bisschen was gespiegelt dann auch von den Mitarbeitern?
Ja, also es wird gut nachgefragt. Hängt immer auch davon ab natürlich, wie die jeweiligen Unternehmen das kommunizieren. Aber du siehst ja schon anhand der Tatsache, dass wir das, glaube ich, für VW 3 oder 4 Mal gemacht haben da in Wolfsburg, dass das eine erfolgreiche Aktion war und dass das vor Ort was gebracht hat und die sich auch darüber gefreut haben, dass das den Radverkehr belebt hat.
Also ist ja so ein bisschen wie bei Firmenläufern ja auch dann, ne? Also Marathon und sonstige Strecken, die ja auch manchmal von Firmen ja mit, also Marathon wahrscheinlich nicht immer gleich dann, aber die kürzeren Strecken, 5-Kilometer-Läufe, also das hat ja den ähnlichen Effekt dann, erst nur mit dem Fahrrad. Dann.
Ich würde mal sagen, jein, weil einerseits klar ist es so, dass so ein Firmenlauf auch was für Teamkultur macht und natürlich die Leute dazu animiert, ein bisschen Sport zu betreiben. Andererseits ist es bei uns so, dass wir halt den Radverkehr in den Alltag einbauen und eher so eine Gewohnheit auch herstellen oder dabei unterstützen können, Gewohnheiten zu verändern hin zum Fahrrad und dass auch die Aktionen, die da mit uns möglich sind, eine größere Kontinuität haben können. Also so ein Firmenlauf, dabei ist es so, dass es letztendlich auf einen Termin hinausläuft. Natürlich muss man dafür trainieren und so weiter.
Aber das ist bei euch dann kontinuierlich nebenher dann letztendlich.
Genau,
dann.
Wie du es willst, wenn du uns jetzt als Unternehmen ansprichst. Wir können das für dich für 2 Wochen einrichten, wir können es für einen Monat machen, wir können es aber auch für ein halbes Jahr machen. Das ist ganz nach deinen Vorstellungen. Du kannst dir Start- und Endpunkte so wählen, wie du es gerne möchtest. Und auch an vielen, vielen Punkten die Konfiguration deines Wettbewerbs insgesamt mit uns so klären, dass das wirklich dann zu dir und deinem Unternehmen passt.
Kannst du uns denn vielleicht nochmal so ein bisschen im größeren Bild nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten nochmal mitgeben? Wie sich so die Fahrradnutzung, weiß ich nicht, vielleicht auf Deutschland, Europa oder sowas bezogen, denn aufteilen? Also wir haben jetzt bei den Fahrradwettbewerben jetzt hier, sprechen wir möglicherweise vor allem das Nutzungsverhalten der Pendler ja auch mit ein, dass einige ja auch dann wirklich das nutzen, um zur Arbeitsstelle zu kommen. Mhm. Aber wo wird denn das Fahrrad so insgesamt so eingesetzt? Und kannst du das so grob mal clustern, vielleicht auch prozentual den Markt mal so aufteilen der Fahrradnutzung?
Ja, also ich habe jetzt nicht die Zahlen dazu parat, aber was man schon sagen kann, ist, dass es natürlich in Deutschland einen gewissen Gebrauch im Alltagsverkehr gibt. Der ist gerade in urbanen Gegenden und gerade da, wo die Infrastruktur okay ist und wo auch das Relief okay ist, also wo du nicht zu viel Steigungen mit im Spiel hast, da ist die Fahrradnutzung auch in Städten durchaus schon gut. Und dieser Alltagscharakter, der ist, man kann sagen, schon ganz gut verstanden. Wobei da selbst in den Hochburgen, glaube ich, noch Potenzial ist. Also wir sitzen ja selber in Münster, das ist ja nun mal eine der deutschen Fahrradhochburgen oder auch die Fahrradhauptstadt schlechthin. Und selbst hier würden wir sagen, ist eigentlich noch Potenzial fürs Fahrrad. Hier muss man nicht mehr erklären, dass man alles Mögliche mit dem Fahrrad im Alltag machen kann. Aber auch hier geht noch mehr. Und da unterscheiden sich die Orte und Regionen in Deutschland durchaus voneinander. Also im ländlichen Raum, in dem du vielleicht auch eine eher hügelige Landschaft hast, ist niemand im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs, sage ich jetzt mal so platt. Ne? Also da gibt es schon große regionale Unterschiede, was so den Alltagsverkehr betrifft. Und dann gibt es, glaube ich, ein weit verbreitetes Verständnis von Radverkehr, das so aussieht, dass das Fahrrad ein nettes Freizeitvehikel ist. Gerade durch den E-Bike-Boom, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist es ja so, dass gerade zu diesem Zweck nochmal ganz neue Zielgruppen eben aufs Fahrrad gestiegen sind oder auf den Geschmack gekommen sind und dann eben so diese typischen Freizeitaktivitäten am Wochenende bei schönem Wetter mit dem Fahrrad machen und wo dieser Alltagscharakter eben noch nicht so richtig entdeckt ist. Also jetzt mal ohne ganz konkrete Zahlen zu nennen, ist das, sagen wir mal, so die Großwetterlage, wenn man das so ein bisschen differenzieren möchte zwischen Alltag, Freizeit, typischer Fahrradnutzung hierzulande.
Und dann nochmal der Sport wahrscheinlich dann.
Der Sport ist noch, genau, ist nochmal eine eigene Ecke. Und da kannst du wieder differenzieren zwischen Rennrad und dann eben den Mountainbike-Leuten. Beide bedienen wir übrigens ja auch in der Wiki mit einer eigenen Routenplanung. Aber klar, das gibt's auch. Sicher. Und dann gibt's noch exotischere Dinge, wenn man so will, wie zum Beispiel so Velomobile. Das sind so voll verkleidete Spezialräder, Liegeräder, mit denen man auch richtig Speed machen kann, schnell unterwegs sein kann, weil die eben so einen geringen Luftwiderstand haben, die Dinger.
Ja. Wir haben ja eingangs so ein bisschen auch über den Unterschied gesprochen von euch, zum Beispiel jetzt Google Maps. Die haben ja wirklich, sind ja immer sehr präsent mit ganz vielen Themen. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade, was diese amerikanischen Plattformen ja auch anbelangt, hier ja auch doch viele Fragezeichen bei europäischen Nutzern. Gerade was ist die Nutzung von Datenschutz anbelangt, die Verwertung von persönlichen Daten für die Werbung beispielsweise. Gibt es denn da auch nochmal Unterschiede, die wichtig wären? Und vielleicht kannst du da auch schon mal die Brücke zu eurem Geschäftsmodell auch bauen, denn ja, ihr stellt das ja zur Verfügung. Die großen Plattformen refinanzieren sich da ja vor allem durch die Nutzung privater Daten für die Werbung in dem Fall. Wie macht ihr das? Wie unterscheidet ihr euch da an dieser Stelle?
Ja, also da kann man erstmal sagen, da sind wir wirklich die Guten sozusagen, weil wir nichts mit deinen persönlichen Daten machen. Wir ermitteln da keine Profile oder so, die wir dann automatisiert nutzen, um bestimmte Dinge auszuspielen, Werbung oder dergleichen. Ne? Also wir sind wirklich jetzt so, was unser Geschäftsmodell betrifft, nicht so unterwegs, dass wir Daten von Nutzerinnen und Nutzern auf bestmögliche Art und Weise verwerten, aussaugen und so weiter. Also da sind wir wirklich extrem brav, zurückhaltend und bieten in puncto Datensparsamkeit und Datennutzung wirklich allen ein gutes Gefühl, weil wir da nichts Böses machen. Nichtsdestotrotz muss in der Vollständigkeit halber sagen, dass du in dieser Welt heutzutage nicht komplett auskommst, ohne dich leider auch mit den amerikanischen besagten Großkonzernen irgendwie zu arrangieren. Also unsere App ist natürlich bei Google Play und in Apples App Store zu haben. Und damit sind diese Unternehmen natürlich auf eine Art auch bei uns involviert. Ne? Und wir nutzen zudem eine sehr verbreitete Software von Google, die Endnutzerinnen und Endnutzer jetzt nicht kennen, aber die unter der Haube eine Rolle spielt, im Entwicklungsprozess und in dem Prozess, der stattfindet, wenn so eine App zusammengebaut wird und dann an die Stores ausgeliefert wird, jetzt hier produktionsseitig gewissermaßen. Auch da kommt man so gut wie nicht drumherum. Wir versuchen das so datensparsam für unsere Nutzerinnen und Nutzer zu machen und machen selber vor allen Dingen nichts mit deinen Daten. Das können wir auch wirklich garantieren. Also mit den Daten, die du beispielsweise bei einer Wiki hinterlässt, dadurch, dass du Routen aufzeichnest oder Routenplanung betätigst, da könnte man ja sagen, mit diesen Informationen, die könnte man jetzt noch irgendwie aussaugen und da irgendwie was mitmachen, das tun wir aber nicht, weil wir da wirklich datensparsam sein wollen und Datenschutz da bei uns ein sehr wichtiges Prinzip ist.
Das heißt, ihr fahrt dieses klassische Freemium-Modell, ein Teil der Basisdienstleistungen sind umsonst für die Nutzer und dann gibt es eben dann Zusatzleistungen, die man dann über den App-Store dann mitbezahlt hat.
Genau, also du bekommst bei einer Wiki sofort eine kostenlose Basisversion der App, die auch sofort weltweit verfügbar ist. Du musst dich also nicht für irgendwelche Regionen oder dergleichen entscheiden, sondern kannst Naviki sofort nutzen und zwar auch so nutzen, dass du damit erstmal allerlei ausprobieren kannst und machen kannst. Und dann gibt es an bestimmten Stellen den freundlichen Hinweis, dass du hier auch noch mehr machen könntest, indem du unser Abo namens alle Naviki-Funktionen nutzt zu einem sehr fairen Preis. Das fängt also an bei 1,99 im Monat. So dass man also auch wirklich jetzt ohne in finanzielle Risiken Risikogebiete vorzudringen, das ausprobieren kann. Also das ist eine Möglichkeit, so ein Abo zu nutzen zu einem sehr fairen Preis. Oder du kannst alternativ auch einzelne Funktionen auf Lebenszeit kaufen. Dann kaufst du also meinetwegen das Rennrad, Routing einmalig und hast es dann für immer und überall auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das ist eine Alternative. Das ist sozusagen das Geschäftsmodell gegenüber Endnutzerinnen und Endnutzern. Ist, denke ich, sehr fair. Es ist transparent. Und da hören wir eigentlich, dass die Leute damit auch zufrieden sind und das so okay finden.
Super, Achim, aber dann lass uns auch vielleicht zum Ende jetzt nochmal so ein bisschen über euch nochmal sprechen. Also wo steht ihr als Unternehmen? Welche Größenordnung habt ihr aktuell? Was sind so die nächsten Meilensteine? Habt ihr eine Finanzierungsrunde vor der Brust oder finanziert ihr euch komplett aus dem Cashflow heraus? Wachstumspläne, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mal A, Status Quo und B, jetzt auch eure nächsten Schritte da vielleicht mal ganz kurz präsentieren und vielleicht dann auch in dem Kontext auch schon mal mit einfließen lassen, was ihr euch denn an Unterstützung auch noch erhofft. Wo braucht ihr möglicherweise oder bietet auch an, weiß ich nicht, ob es die Fahrradwettbewerbe sind, da nochmal zu sagen, ja, ihr macht da nochmal eine Offensive Richtung Unternehmen, ihr sucht Mitarbeiter, ihr sucht Finanzierung, was auch immer.
Also du hast gefragt nach dem Unternehmen. Also hinter Naviki steht ja unsere BIMO GmbH, die wir gegründet haben vor jetzt 14 Jahren. Und Naviki ist unser eigenes Produkt, was wir mit viel Herzblut und Fahrradenthusiasmus vorantreiben. Und wir machen aber auch Auftragsarbeiten, übrigens auch gerne im Fahrradkontext, wie für Schwalbe beispielsweise, für die wir eine App entwickelt haben. Aber wir machen auch ganz andere Sachen, haben ganz andere Kundschaft, wie beispielsweise Fischertechnik, die ein großer Kunde von uns sind, wo wir die gesamte Digitalisierung vorantreiben. Und wir haben weitere ganz andere Kunden von der Aktion Mensch bis hin zu Versicherungskonzernen. Also da sind wir durchaus breit aufgestellt und Naviki ist unser eigenes Produkt. Wir sind eine schöne kleine Boutique, kann man sagen, mit ungefähr 20 Leuten hier in Münster ansässig. Und wir sind stolz drauf, dass wir eben nicht die großen Investorenrunden drehen, sondern dass wir tatsächlich organisch wachsen und alles so aus dem Cashflow, wie du sagtest, aus eigener Kraft hier bestreiten. Und darin sehen wir für uns und auch unsere Beschäftigten eigentlich eine schöne Situation, weil das keinen, ich sag's jetzt mal etwas platt, fiesen Druck erzeugt oder keiner oder eben ein sehr hohes Maß an Autonomie uns auch bietet. Und damit sind wir ja in den letzten 14 Jahren gut gefahren und das möchten wir auch gerne so fortsetzen. Und Wachstum bei Naviki streben wir an, ja. Also wir haben ungefähr 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das ist gut und schön, aber natürlich kann man auch noch mehr haben. Und wir glauben eher, dass wir so ein bisschen vielleicht auch wieder etwas zugespitzt gesagt, so eine Art Hidden Champion sind, weil wir, ich glaube, das kann man wirklich sagen, mit Naviki eine tolle App haben, die aber noch bekannter sein könnte. Also da an der Stelle sehen wir durchaus noch Potenzial. Und dann hattest du gefragt, so nach Unternehmen und Wettbewerben und damit eigentlich voll ins Schwarze getroffen, kann man sagen, weil das ist tatsächlich so eine Stelle, wo wir merken, da ist eine Nachfrage da. Da würden wir gerne weitere Kooperationen eingehen mit Unternehmen, die das verstanden haben, dass das Fahrrad viel Benefit bietet für die eigenen Beschäftigten, die dann übrigens auch mit einem wacheren Kopf auf der Arbeit ankommen und weniger genervt sind, weil sie irgendwo im Stau gestanden haben. Also gerade an dieser Stelle würden wir gerne auch noch so ein bisschen in die Offensive gehen und selbst auch für uns trommeln und Unternehmen dafür gewinnen, solche Aktionen gemeinsam mit uns zu machen, wodurch natürlich auch wieder ein kleiner Multiplikator-Effekt entsteht, der sicherlich auch dazu beitragen kann, dass Navigi insgesamt noch etwas bekannter wird.
Bekannter Wachstum auch über die 2 Millionen Nutzer heraus, aber dann ist erstmal der Fokus Europa oder worauf fokussiert ihr euch?
Ja, was du da ansprichst, ist eigentlich hauptsächlich eine Kommunikationsfrage, würde ich sagen. Also wir können nicht auf der ganzen Welt im gleichen Umfang für Navigi trommeln. Ne? Und deshalb ist halt eher so eine Frage danach, inwieweit wir mit angemessenen Ressourcen und wo wir Navigi bekannt machen können aus eigener Kraft oder das forcieren können. Und da muss man natürlich geografisch abgrenzen. Da sind wir im Moment tatsächlich in erster Linie in Deutschland und Europa unterwegs, wie man übrigens auch an diesen Wettbewerben sieht. Ne? Das machen wir eigentlich hauptsächlich mit europäischen Partnern. Es gibt eine große Ausnahme, das ist die sogenannte Academic Bicycle Challenge. Die machen wir weltweit mit Hochschulen und haben da auch schon Hochschulen von allen Kontinenten an Bord gehabt. Aber ja, also Deutschland und Europa sind schon Schwerpunkte.
Du hast VW ja schon genannt, Achim. Habt ihr noch andere Beispiele von Unternehmen, die vor allen Dingen jetzt diese Fahrradwettbewerbe nutzen, um das Thema in ihrer Belegschaft weiter voranzubringen?
Ja, absolut. Also da haben wir mittlerweile eine ganze Reihe von namhaften Kundinnen und Kunden aus dem Unternehmensbereich, wie beispielsweise Lidl, wie die Hausärzte Vertragsgemeinschaft, wie die Firma Würth, die ja ziemlich bekannt ist, wie den VCD, Verkehrsclub Deutschland, Mediengruppe Magdeburg, die Firma Bosch. Dann haben wir Kliniken und wir haben von der ganzen Welt Hochschulen aus unserer Academic Bicycle Challenge, die da schon mitgemacht haben. Also das Ganze ist durch und durch erprobt und bewährt und durch diese vielen Referenzkunden hatten wir auch die Gelegenheit, da ganz viel nachzuschleifen, sodass diese Wettbewerbe mittlerweile wirklich ein sehr ausgereiftes Tool sind.
Jetzt hast du gesagt, das ist vor allem jetzt ein Marketing-Kommunikations-Game, sicherlich einerseits, aber andererseits, wie stark spielt euch jetzt KI dort in die Hände, auch ins Wachstum zu gehen, weil möglicherweise hier auch Entwicklungen beschleunigt werden können, User Experience verbessert werden können.
Ja, KI kann eine Rolle spielen, allerdings ist diese Rolle im Moment jetzt noch nicht, sagen wir mal, überwältigend oder dominant oder so. Natürlich nutzen unsere Entwicklungskolleginnen und Kollegen an einigen Stellen KI, um sich mal beratschlagen zu lassen, sag ich mal. Aber es ist im Moment noch nicht so, dass du KI-mäßig irgendwo auf den Knopf drückst und den total genialen Code für alle möglichen Szenarien rausbekommst. So ist das nicht. Man kann sich unterstützen lassen, aber man muss mit dem eigenen Kopf den Überblick behalten. Sonst wird das nichts oder im Moment zumindest noch nichts. Das vielleicht mal so zur Entwicklung. Aber es gibt andere Stellen, an denen KI natürlich hilfreich sein kann, wie beispielsweise im Support, wo wir demnächst auch einen neuen, also da haben wir schon so ein Chatbot im Einsatz, aber den werden wir deutlich verbessern und erneuern in absehbarer Zukunft. Oder natürlich auch so im Bereich Textgenerierung oder so kann natürlich hier und da auch KI eine Rolle spielen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt im Moment für uns so im operativen Alltag der totale Gamechanger im Moment. Es findet an einigen ausgewählten Stellen Anwendung, aber ja, wie gesagt, der Mega-Gamechanger ist es, glaube ich, noch nicht.
Das werdet ihr ja als Software-Spezialisten ja auch als allererstes mit in den Blick nehmen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Also, halten wir jetzt mal zum Ende vielleicht kurz fest. Ihr seid wirklich die goldene Mitte zwischen den sonstigen Apps, die es dort draußen gibt. Ihr seid spezialisiert, fokussiert auf das Fahrrad, auf die Nutzung, auf verschiedenste Wegbelege und Nutzungsverhalten einerseits, aber andererseits macht ihr auch sehr viel für die Communities und hier habt ihr vor allem die Fahrradwettbewerbe ja angesprochen, die aktuell mit Unternehmen laufen. Also hier auch nochmal zur Aufforderung, sich gerne bei euch zu melden, falls es hier Interesse gibt, da nochmal tiefer reinzugehen. Da gibt es so viele schöne Nebeneffekte, eben dann auch die Firmenkultur, die Gesundheit und so weiter und so fort. Also ihr seid da wirklich einer der Treiber des Ökosystems Fahrrad. Und ja, Achim, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir, David. Schönes Schlusswort.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.